Wir haben ja zurzeit immer noch Wunschkonzert bei den Predigten. Das heisst, ihr könnt euch wünschen, was würde mich einmal interessieren, was hätte ich gerne mal als Bibelseminar, was hätte ich gerne mal als Predigtthema, welche Fragen brennen mir schon lange unter den Nägeln. Und das Thema von heute, am Sonntag, ist von Oliver Kohr gewünscht worden. Und das ist die Frage, wieso lässt Gott all das Leid in dieser Welt zu. Und ich habe die Frage so gut gefunden, dass ich mich entschlossen habe, 2 oder 3 Predigten darüber zu machen. Weil das doch eine Frage ist, die einem immer wieder gestellt wird und wo auch immer wieder an Christen nagt. Und wir haben das vom Hiob schon gehört. Ein Jahrtausende alter Text, der Hiob, der sich fragt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein guter Mensch, der wirklich Gott dient, Böses widerfährt. Weil er und seine Freunde haben eine grundsätzliche Annahme gehabt. Und die Annahme war, wenn du Gott dienst, dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du gesund sein, dann wirst du Glück bekommen, dann wirst du reich sein. Und für einen Großteil vom Leben vom Hiob hat das gestimmt. Der Hiob, von ihm wird gesagt, er sei der mit Abstand beste Mensch auf dem ganzen Planet. Das war nicht eine Selbstaussage, sondern die Bibel sagt das von ihm und Gott sagt das von ihm. Und dann stürzt er plötzlich für ihn unerklärlich in Abgrundtiefe nicht, wird krank und verliert alles. Kommt sogar noch mega Ehekrach über, und all seine Kinder sterben. All das ist weg. Und seine Freunde kommen dann zu ihm und sagen, Hiob, der Fall ist klar. Du hast etwas falsch gemacht. Mit dem Glauben stimmt etwas nicht. Weil wenn mit dir alles stimmen würde, wir wissen zwar nicht, was mit dir nicht stimmt, aber wer weiß schon, was du klammheimlich machst, dann würde es dir nicht so elend gehen. Und der Hiob sagt, ich weiß nicht, von was ihr redet. Jetzt in dem Text, den wir gelesen haben, sagt er ihnen, schaut, es gibt so viele Leute, die nichts von Gott wissen wollen. Und denen geht es gut. Und ihr könnt schon sagen, ja, das Gericht kommt dann über seine Kinder, aber über ihn offensichtlich nicht. Ist Gott wirklich gerecht, fragt er sich. Und er hadert mit Gott. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage vom Leid in dieser Welt. Wenn ein guter, ungerechter Gott die Welt regiert, wieso gibt es so viel Leid in dieser Welt? Wieso ist es so, dass bösen Menschen Gutes widerfährt? Widerspricht das nicht der Gerechtigkeit von Gott? Und die Frage hört man heute immer wieder gestellt. Und eins ist wichtig. Das ist nicht irgendwie eine neue Frage. Das ist nicht irgendwie eine Frage, die man sich zum ersten Mal im Jahr 1989 ausgedacht hat und denkt, jetzt sind wir gescheit worden und jetzt sind wir auf diese Frage gekommen. Auf das hat die Bibel sicher keine Antwort. Sondern die Leute, die schon zur Zeit der Bibel leben, die Leute, die in der Bibel vorkommen, die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die haben die gleichen Fragen. Wieso ist das so? Der Hiob hat die Frage. Oder der Prophet Habakuk hat die Frage. Seine Grundfrage lautet, ja, hey, Gott, du bist rein und heilig und du kannst kein Böses mit anschauen. Wieso schaust du dann zu, wie Räuber alles ausräumen im Land Israel? Wie kann das sein, dass die so erfolgreich sind? Und wenn du dich zu dir haltest, dann bist du plötzlich nicht erfolgreich. Genau die gleiche Frage, die der Hiob hat. Und dann gibt es noch mal einen anderen, der die Frage in der Bibel auch hat. Und das ist der Asaf, ein Psalmdichter. Und ich möchte dazu mal die Frage, die er da bewegt, wieso geht es anderen so gut, die nichts von Gott wissen wollen und mir geht es so schlecht. die möchten wir anschauen anhand von Psalm 73. Die mitlesen, Psalm 73, wo der Asaf die Frage stellt. Da sagt der Asaf: Lauter Güte ist Gott gegen den Frommen, der Herr gegen die, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt, um ein kleines, so wäre mein Fuß ausgeglitten. Den Eifer wider die Übermütigen ergriff mich, da ich sah, wie es den Gottlosen so wohl ging. Sie leiden keine Qualen, gesund und wohlgenährt ist ihr Leib, von der Mühsal der Sterblichen sind sie frei. Sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Stolz ihr Halsgeschmeide, Gewalttat das Gewand, das sie umhüllt. Aus der Verstockung kommt ihr Unrecht, es überwallen die Anschläge ihres Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit, verkehrtens reden sie von oben herab. Sie erheben gegen den Himmel ihr Maul und lassen auf Erden ihre Zunge ihren Lauf. Darum wendet sich ihnen das Volk zu und schlürft Wasser in Fülle und spricht: Wie wüsste es Gott? Wie wäre Wissen beim Höchsten? Siehe, so treiben es die Gottlosen. Immer im Glück häufen sie Reichtum an. Ganz umsonst hielt ich rein mein Herz und wusch meine Hände in Unschuld. War ich doch geplagt alle Zeit und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gedacht hätte, ich will auch so reden, siehe, so hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. Dann sah ich nach und suchte es zu verstehen. Und es war eine Qual in meinen Augen, bis ich erfasste Gottes heiliges Walten und Acht hatte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, du lässt sie fallen in Täuschung. Wie werden sie zum Entsetzen im Nu, werden hingerafft, nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie man einen Traum verachtet beim Erwachen, wirst du, Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verachten. Als mein Herz erbittert war und es mich stach in meinen Nieren, da war ich dumm und ohne Einsicht, war ich wie ein Tier vor dir. Nun aber bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wen hätte ich im Himmel außer dir? Und wenn ich dich habe, so wünsche ich nichts auf Erden. Mag Leib und Sinn mir schwinden, Gott ist ewiglich mein Fels und mein Teil. Denn siehe, die dir fern bleiben, kommen um. Du vernichtest alle, die dir untreu werden. Mir aber ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkündige all dein Tun. Der Asaf fängt das erste Mal an damit, dass er sagt, hey, Gott ist treu und gut gegenüber all denen, die sich zu ihm halten. Das ist der erste Satz. Und wenn man dann weiterliest, dann merkt man, Moment, jetzt gibt es plötzlich einen Bruch. Plötzlich kommt ganz genau das Gegenteil, wo man merkt, wenn er mit Gott hadert. Und über lange Zeit von seinem Leben mit Gott gehadert hat. Wieso sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Wieso geht es Leuten, die nichts von Gott wissen wollen, und noch von viel mehr nichts von Gott wissen wollen, sondern alle Gebote von Gott missachtet und am Schluss dem Volk von Gott noch Leid zufügt? Wieso geht es denen so gut? Das ist seine Frage. Er hat einfach gesehen, irgendwo für ihn im Leben, da lohnt sich wie der Glaube nicht. Und das ist eine offene Frage, die er da so formuliert. Wo er damit hadert. Und ich finde es ganz wichtig zu sehen, dass die Bibel die Frage offen stellt. Und dass die Bibel das Hadern ganz authentisch wiedergibt von dem Asaf. Wo nicht einfach das erste Mal kommt und sagt, jawohl, ich glaube und darum wird alles gut und alles, was Gott macht, ist einfach recht. Sondern es kommt aus einem tiefen Hadern mit Gott raus. Es stimmt einfach etwas nicht auf dieser Welt. Wenn man das Gute tut,
wenn ich, wo der Asaf sagt, da komme ich mega schlecht raus. Mir geht's, ich leide jeden Tag und dann schaue ich jemanden an, wo Gott nicht nachfolgt. Und dem geht es so gut. Das stimmt etwas mit dieser Welt nicht. Und irgendwo das beschleichende Gefühl, stimmt da vielleicht auch etwas mit Gott nicht, dass es so ist. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen und dass du denkst, hey, wieso, was ist mit dem Leid in dieser Welt? Wieso ist mit, was ist mit dem Leid in meinem Leben? Und lohnt es sich überhaupt, Gott nachzufolgen? Und, oder zeigt das Leid in dieser Welt nicht vielleicht, dass sich Gott gar nicht für mich interessiert? Oder dass Gott es vielleicht gar nicht gibt? Der Asaf hat die Frage, stellt sie offen. Und ich finde es wichtig, dass auch wenn man Jesus nachfolgt, dass wenn man so hadert irgendwo mit Gott und der Welt, wenn man hadert mit dem, was passiert, dass man sich zuerst mal selber eingesteht, hey, ich habe die Gefühle oder ich habe sie ab und zu gehabt. Es ist mir nicht einfach immer so leicht gefallen, Gott zu glauben. Und mein Glauben aber ist nicht immer Gott nur Judi-Hui gewesen, sondern es ist schwierig gewesen. Der Asaf erlebt das, der Hiob erlebt das, andere in der Bibel erleben das. Es ist eine ungeheure Herausforderung, wo man einfach im Kopf damit hadert, aber auch mit dem Gefühl damit hadert, ja, wie ist das jetzt genau? Und es ist ja nicht so, dass das eine neue Frage ist. Es ist eine Frage, die seit Jahrtausenden immer wieder gestellt wird, wo also eine gewisse Überzeugungskraft zuerst mal hat. Und es gibt viele Leute, die den christlichen Glauben aufgegeben haben, weil sie an dieser Frage gescheitert sind. Es ist eine mächtige Frage. Und wenn du irgendwo mit Gott haderst, dann darfst du eins wissen, das ist jetzt nicht einfach das erste Mal ein Zeichen von Unglauben. Es ist nicht mal ein Zeichen von Kleinglauben. Das ist jetzt etwas, was da von der Bibel gesagt wird, hey, Leute, die wirklich Gott treu sind, sind dem auch verfallen. Es ist so mächtig über sie gekommen. Gib einfach mal zu, du hast das, du hast die Gefühle, wieso kämpfe ich mit dem in meinem Leben? Wieso kämpfe ich mit dieser Krankheit? Gott, könntest du nicht da eingreifen? Wieso heilst du mich nicht? Andere hast du geheilt. Oder es sind sogar Leute gesund geworden, wo ich daran kämpfe, wo ich mit dieser Krankheit kämpfe, die nicht dir nachfolgen, deinen super Arzt bekommen. Und der hat das Problem gelöst bei denen. Wieso ist das so, Gott? Das ist mal, und such dir jemanden, wo du offen mit dem kannst darüber reden, hey, ich habe die Gefühle. Ich glaube nicht, dass es fromm ist, dass man einfach die Gefühle das erste Mal unterdrückt und sagt, hey, das gibt es bei mir gar nicht und das darf es nicht geben. Weil wenn das so wäre, dass das nicht darf sein darf, dass man das offen zugibt, dann würde das nicht das inspirierte Wort Gottes jetzt so offen zugeben, hey, doch mit dem kannst du wirklich hadern. Auch wenn Gott treu bist. Das heisst nicht zwingend, dass mit deinem Glauben etwas nicht stimmt. Der Asaf sieht einfach die Welt. Und er sieht, das stimmt einfach nicht mit dieser Welt. Da gibt es Leute, die sind reich, die sind gesund, die sind schön, die sind glücklich. Und dabei wollen sie doch nichts von Gott wissen und halten sich an seine Gebote nicht. Im Gegenteil, sie sind erfolgreich gegen Gottes Gebot, die Leute zu motivieren und zu sagen, hey, ihr müsst das nicht machen, schau auf mich, mir geht es ja ohne. Und trotzdem ist es wirklich so, dass der Asaf trotzdem damit einsteigt, dass er sagt, lauter Güte ist Gott gegen den Frommen, der Herr gegen die, die rein Herzens sind. Der Asaf sagt, hey, ich habe das alles durchgemacht in meinem Leben. Ich habe mit Gott gehadert und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Ich habe nicht mehr verstanden, wieso die Welt so funktioniert, wie sie ist. Wie kann es sein, dass Leute, die Gott das Gebot wollen, treu befolgen und Gott verehren, dass denen so schlecht geht? Während die Gott das Gebot übertreten, dass es denen so gut geht? Wie kann das sein? Und am Schluss redet er aber aus einer Position, wo er das überwunden hat. Wo er über das hinweggekommen ist, wo er Antworten gefunden hat. Aber damit wir zuerst einmal überhaupt auf Antworten in unserem Leben kommen, müssen wir offen und ehrlich Fragen können stellen und über das eigene Hadern mit dem Glauben oder mit Gott oder mit der Welt können reden. Der Asaf sagt, hey, ich wäre wirklich fast vom Glauben weggekommen wegen dem. Ich wäre fast gestrauchelt. Und sagt, ich bin aber drüber hinweggekommen. Und wenn du mit Gott haderst, dann hat der Asaf dir etwas zu sagen. Wenn du mit der Welt haderst, wieso das sie so aussieht, dann hat der Asaf dir etwas zu sagen. Und zwar, weil er selber die Frage durchgestanden hat. Nicht als einer, der von oben ab zu uns redet und sagt, hey, also, wenn du fromm bist, oder wenn du wirklich fromm wärst, dann würdest du gar nicht mit Gott hadern. Dann hättest du gar nicht so komische Fragen. Sondern als einer, der die Fragen alle selber durchgestanden und durchgemacht und erfolgreich bewältigt hat. Der Asaf, er versteht für eine Zeit lang von seinem Leben die Welt nicht mehr und Gott nicht mehr. Und auch wenn du vielleicht mit jemandem über den Glauben redest, dann kommst du relativ schnell auf die Frage, wieso lässt Gott das in meinem Leben zu? Oder wieso ist es manchmal so, dass Leute, die nichts von Gott wissen wollen, dass es ihnen gut geht, während dir, wo du Gott nachfolgst, ich sehe, Gott, dir geht es schlecht, weil ich kenne dich. Wieso ist das so? Also lohnt es sich wirklich für mich, mich auf den Gott einzulassen im Ganzen? Und die einfache Antwort, die häufig gegeben wird, die auch von den Freunden vom Hiob vor Jahrtausenden gegeben wurde, ist, also wenn du nur genug glaubst, dann wirst du gesund und schön und glücklich. Glaub nur gut genug, bekenn alle Sünden von dir und deinen Vorfahren und es kommt gut mit dir raus. Und der Asaf scheitert dann nachher an dem Punkt, dass er muss sagen, ich habe das alles gemacht im Fall. Ich habe alles gemacht und es ist noch nicht so gut rausgekommen. Und dann geht er aber mit dem Problem zu Gott. Genau wie der Hiob. Er geht mit seinen Fragen zu Gott. Und er überlegt sich, ja, wie ist es wirklich? Finde ich eine Lösung für das Problem, das sich mir stellt, ein emotionales Problem, ein intellektuelles Problem, wo ich nicht damit fertig werde? Und er kann das, weil er das erste Mal die Frage anerkennt. Die Frage ist legitim. Wenn du die Frage stellst, ja, wieso sieht das offensichtlich so ungerecht aus in dieser Welt, dann bist du auf einem guten Weg, sofern weil es eine Antwort darauf gibt. Der Asaf sieht plötzlich, ja, kurzfristig geht es Menschen gut, die sich Gottes Gebot widersetzen. Und wenn man den Hiob liest, vielleicht sogar ihr Leben lang. Aber er stellt trotzdem fest, am Schluss ist es nicht so. Wenn du in die Weltgeschichte schaust, dann ist es am Schluss ganz anders. Der Asaf ist Gott treu geblieben und wir kennen heute noch seinen Namen. Während all denen, die es gut gegangen ist zu seiner Zeit, denen ihren Namen kennen wir nicht mehr. Es hat zur Zeit von Abraham viele mächtige Könige gegeben, die viel reicher und mächtiger und einflussreicher und wohlhabender waren als er. Und man kennt vielleicht noch einen Namen aus dieser Zeit, das ist der Hammurabi. Einer. Das ist der ganz bekannteste. Man kennt nur einen Namen. Und im Ganzen kennen wir doch den Namen von Abraham. Der Name von Abraham ist auf der ganzen Welt bekannt. Und Gott sagt ihm, ich will dir einen Namen geben unter den ganz Grossen von dieser Erde. Gott hat das versprochen. Der Abraham hat das zu seinen Lebzeiten nie gesehen. Aber heute beruft sich Judentum, Christentum und Islam auf seinen Namen. Auch wenn man den Hammurabi vielleicht noch kämpft von seinem Gesetzeskodex her und alle anderen nicht. Also wer hat schon etwas vom Assurbanipal am Dritten gehört? Relativ wenig, oder? Oder im Salman Nasser im Fünften? Alles bekannte Könige aus dem Alten Orient, vom Abraham und später. Mega bekannt, mega wichtig. Und trotzdem musst du also ein mega Fachspezialist sein in Altorientalistik, dass du überhaupt noch etwas von denen weisst. Während vom Abraham hat man auf der ganzen Welt etwas gehört. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, wenn es der Abraham erst im Glauben hat können ahnen. Der Asaf sagt da, da sann ich nach und suchte es zu verstehen. Es war eine Qual in meinen Augen, bis ich erfasste Gottes heiliges Walten und Acht hatte auf ihr Ende. Was ist mit dem, was aus dem Leben wird? Aus dem Abraham ist mega viel geworden. Und aus all diesen Königen ist nichts geworden. All ihre Königreiche sind im Staub versunken. Die muss man heute im Fall ausgraben und einzelne Scherben suchen. Und es ist nicht mehr viel herum. Ich weiss noch gut, als ich 17 war und so bin ich zum Glauben gekommen, da hat, weil ich Latein wollte studieren, haben meine Eltern gefunden, ich müsse mal nach Rom. Also wenn mal bevor du Latinprofessor wirst, musst du mal in Rom sein, bevor du das Studium machst. Und dann habe ich dort das mächtige Rom gesehen, wo ich aus den Geschichtsbüchern gekannt habe. Und wisst ihr was? Ich war absolut enttäuscht. Vom mächtigen Rom, da sind nur noch Ruinen übrig. Man musste all die Ruinen unter Denkmalschutz stellen, weil die Bauern hätten sie sonst abtransportiert, um die Steine zu brauchen, für irgendwo ihr Haus zu bauen. Man musste sie unter Denkmalschutz stellen. Und dann hat es dort etwas gehabt, nämlich eine Siegessäule vom römischen Kaiser Diokletian. Und der Diokletian zu seiner Zeit war der mächtigste Mann auf dem Planeten. Also mächtiger als beiden heute, mit Abstand. Und er hat gesagt, ich habe jetzt ein Ziel, ich werde jetzt das Christentum vernichten. Er hat angefangen, alle Christen umzubringen und in Gefängnis zu tun. Er hat alle Bibel und Neue Testament an einem Ort in Rom gesammelt und feierlich verbrannt. Und hat dort seine Siegessäule errichtet und hat darauf geschrieben, ausgelöscht ist der Name der Christen. Weil immer, wenn die Römer einen Gegner besiegt haben, haben sie irgendwo einen Triumphbogen oder eine Siegessäule aufgestellt und sagen, die haben wir besiegt, die gibt es nicht mehr. Und wir haben gewonnen. Und die Römer haben all ihre Feinde vernichtet, die sie je hatten. Wenn es mal 20 Jahre mehr gedauert hat, dann sind sie 20 Jahre dran geblieben. Wenn die Soldaten ausgegangen sind, haben sie ein paar Jahre gewartet, bis genug RS können durchführen, bis wieder die Armee aufgefüllt war. Sie sind dran geblieben. Und der Diokletian ist im Christentum genauso umgegangen. Und er hat gesagt, jetzt habe ich gewonnen. Es gibt keine Christen mehr. Es ist fertig. Ja. Ich stelle fest, es gibt heute immer noch Christen. Und der christliche Glaube hat sich noch mehr ausbreitet in den letzten Jahren. Der mächtige Diokletian, der so reich war, der so erfolgreich war, der alles hatte, dem sein Imperium liegt in Trümmern. Und das Reich von Jesus, das er dagegen wollte vorgehen, hat sich inzwischen auf der ganzen Welt ausbreitet, sodass alle eigentlich heute von Jesus gehört haben. Und wenigstens die allermeisten und wissen, wer Jesus ist. Und Noch heute kommen die Menschen zum Glauben an Jesus und sagen, das ist mein König und das ist mein Herr. Aber niemand sagt heute mehr, der Diokletian ist mein Herr. Obwohl das damals ganz anders ausgesehen hat. Obwohl einer von denen, der Asaf da beschreibt, reich, gesund, sehr gut genährt, wenn man die Bilder anschaut von ihm. Und jetzt möchte ich mal fragen, wer hat schon mal etwas von Jesus gehört? Hand hoch. Das ist eine Frage, wer hat bevor meiner Predigt, ausser irgendeiner Predigt von mir, jemals etwas vom Diokletian gehört? 1, 2, 3, 4. Das sind die ganz Gebildeten. Aber merkt euch eins. Damals hat es Christen im Gefängnis gegeben, die alles aufgegeben haben von Jesus. Und wo man hat müssen merken, dass sie selber gedacht hat, hey, jetzt ist einfach fertig. Und wieso lässt Gott das zu? Wieso ist der Diokletian so mächtig? Und wieso geht es mir so elend? Das stimmt doch etwas nicht. Und wenn man heute das anschaut, wie sieht es aus, dann ist es genau so, wie der Asaf da sagt. Da sann ich nach und suchte es zu verstehen. Es war einmal eine Qual in meinen Augen, bis ich erfasste Gottes heiliges Walten und Acht hatte auf ihr Ende. Die Frage ist, ja, was bleibt dann am Schluss? Was bleibt am Schluss von diesen mächtigen und reichen Männern? Kann mir irgendjemand einen Olympiasieger aus dem Jahr 1902, aus den 50er Jahren sagen? Nicht. Wer hat da gewonnen? 100 Meter? Nicht googeln. Nicht googeln, nein. Nicht der Bock. Nein, nicht Usain Bolt. Und der Johannes sagt jetzt, ja, da ist der Usain Bolt, wie es bekannt ist. Wer denkt, dass jemand in 150 Jahren noch etwas vom Usain Bolt weiss? Wahrscheinlich relativ wenig. Sporthistoriker. Spezialisten. Alle Erfolg, den wir haben auf Erde, alles, was auf Erde ist, das wird vergehen. Auch wenn man kurzfristig reich werden kann, kann erfolgreich sein ohne Gott. Was am Schluss bleibt, das sieht der Asaf, ist Gottes Reich. Und die Frage, wieso ist die Welt so, wie sie ist, ist, ja nicht eine, ist wirklich nicht eine neue. Sondern es ist eine ganz alte. Und die Antwort, die ich gebe, ist auch nicht ganz neu. Weil letztlich geht es im Christentum nicht um einen erfolgreichen Menschen. Es geht um Jesus, der zwar ein perfektes Leben gelebt hat, aber als Dank dafür ist er am Schluss gekreuzigt worden. Und die Römer haben gedacht, ah, den haben wir besiegt. Jetzt ist fertig. Jetzt ist kein Aufruhr mehr in Judäa, jetzt haben wir das wieder mal für Rechte gesorgt. Und am Schluss ist Jesus aber auferstanden. Jesus ist der Mann, der ein perfektes Leben wirklich gelebt hat, im Gegensatz zu uns, und am Schluss alles Unrecht erlitten hat. Und am Schluss ist er aber von den Toten auferstanden. Und die Leute glauben noch heute an ihn. Obwohl man sie Jahrhunderte bekämpft hat. Und schon seit seiner Zeit. Jesus ist der perfekte Mensch, der alles Unrecht erlitten hat und das perfekte Leben gelebt hat. Beides. Und es ist interessant, der alte griechische Philosoph Plato hat sich die Frage gestellt, wie die meisten griechischen Philosophen, was ist der perfekte Mensch? Und er ist zum Schluss gekommen, der perfekte Mensch ist der, der am Guten festhält, auch wenn er alles Böse dafür muss erleiden. Und darum ist es so, wo der Pilatus Jesus sieht, sagt er, siehe ein Mensch. Weil die altgriechische Philosophie sind auf der Suche nach dem Mensch, nach dem, der wirklich gerecht lebt, im Angesicht von allem Elend, das er dafür muss erleiden muss. Und auch wenn er nichts davon geht, kurzfristig hat. Sie haben sich nach dem gefragt. Und wo der Pilatus Jesus sieht, sagt er, siehe ein Mensch. Weil er, der die altgriechischen Philosophen gelesen hat, erkennt, und das, was der Plato gesucht hat als Mensch, obwohl er versucht hat, herzustellen mit seiner Philosophie, das ist in Jesus Christus vor ihm. Er sieht es vor sich. Er sieht den perfekten Mensch. Ein anderer griechischer Philosoph, der Diogenes, ist mal mit einer Lampe durch Athen gelaufen und hat gesagt, ich suche einen Mensch. Und die Leute haben ihn mal ausgelacht. Er hat ganz viele im Fall. Es hat ganz viele. Und er hat am Schluss gesagt, also ich suche aber einen wirklichen Mensch. Also wenn ich sehe, wie die Leute mit sich umgehen, dann sehe ich, es ist mehr wilde Tiere. Ich suche einen wirklichen Mensch. Und Jesus ist der Mensch, der am Schluss dem Ideal entspricht. Wo am Schluss was sagen, ich halte am Guten fest, egal was mich kostet und wenn ich kurzfristig nichts davon habe. Und weil er das gemacht hat, ist Jesus am Schluss von den Toten auferstanden. Und darum haben die frühen Christen immer können sagen, hey, Jesus ist die Antwort auf die Frage, die die Philosophen gestellt haben. Er hat alles mitgemacht und am Schluss auferstand er von den Toten. Und sein Reich steht noch heute gegenüber allem Widerstand, was es gibt. Und darum ist er über das hinweggekommen und hat gesagt, jetzt folge ich Gott nach. Ich habe dich damit gehadert und ich habe am Schluss die Antwort gefunden. Gottes Walten ist am Schluss so, dass er es trotzdem so macht, dass wenn Gott treu bist, kommst du am Schluss gut raus. Auch wenn alles andere so aussieht. Und auch wenn du mit Jesus am Kreuz stirbst, dann wirst du auch mit Jesus auferstehen. Und auch wenn du dein Reich Gottes investierst und es bringt dir kurzfristig nichts, dann hast du doch Anteil an etwas, das viel grösser ist als alles andere. Und das führt uns am Schluss zu der Aussage von Asaf. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun, dass ich die Frage gestellt habe, dass ich mit Gott gehadert habe und dass ich am Schluss doch gesehen habe, langfristig kommt es für mich und mein Leben am besten raus, wenn ich die Frage offen zugeben, sie bewältigen und nachher wieder zu dieser Freude in Gott kommen und sagen, und weisst, am Schluss ist es doch so, du kommst gut raus mit deinem Leben, jetzt und in Ewigkeit, wenn du an Jesus festhältst. Amen.